As of now, I think we are doing a great job with Telegram, 900 million users.
900 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer hat Telegram laut seinem Gründer Pavel Durov.
We'll probably cross a billion monthly active users within a year from now.
Bald dann wahrscheinlich 1 Milliarde NutzerInnen. Mal zum Vergleich, WhatsApp hat etwa doppelt so viele. Aber trotzdem, Telegram ist ein wichtiger Messenger-Dienst, der gleichzeitig sehr umstritten ist. Und Telegram-Gründer Pavel Durov ist jetzt Ende August in Frankreich festgenommen worden. Es gibt eine ganze Liste an Vorwürfen der französischen Staatsanwaltschaft.
Da steht unter anderem drauf, dass sie ihm Beihilfe zu diversesten Straftaten vorwerfen.
Das sagt Anna Biselli von netzpolitik.org. Und wir fragen uns heute an diesem 30. August, wer ist dieser Pavel Durov eigentlich und was hat es mit diesen Vorwürfen auf sich?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News blicken wir jeden Tag auf ein aktuelles Thema. Wir schauen uns an, was es für einzelne Menschen konkret bedeutet und liefern euch auch immer die Hintergründe dazu. Der 24. August 2024.
Die französische Polizei hat mehreren Medienberichten zufolge am Samstagabend den Chef des Messenger-Dienstes Telegram festgenommen.
Pavel Durov war gerade mit einem Privatjet am Flughafen Le Bourget gelandet, als er kurz darauf verhaftet wird. Im Jahr 2013 hat Durov den Messenger-Dienst Telegram gegründet. Martin Schütz aus dem Unboxing-News-Team, der ist ja schon auch irgendwie eine schillernde Figur, ne? Was ist so zu ihm und seiner Karriere bekannt?
Pavel Durov wurde 1984 in St. Petersburg geboren und der hat zunächst 2006, also mit 22 Jahren, mit seinem älteren Bruder die Social-Media-Plattform V-Kontakte gegründet. Mhm. Das ist sowas wie quasi das russische Gegenstück zu Facebook. Mhm. Und im Dezember 2011 sind dann die Leute in Russland wegen Wahlmanipulationen auf die Straße gegangen und sie haben sich eben für diese Proteste auch mit Hilfe von V-Kontakte organisiert.
Was der russischen Regierung wahrscheinlich nicht so gut gefallen haben dürfte.
Ja, auch da war schon Medvedev und Putin als Duo an der Macht und natürlich wollten die Nutzerdaten. Der FSB, also der russische Inlandsgeheimdienst, der nimmt Kontakt mit Pavel Durov auf und offiziell weigert er sich und wird nach eigener Aussage unter Druck gesetzt. Beispielsweise sollen Spezialkräfte der Polizei vor seiner Wohnung gestanden haben.
I realized there is no secure means of communication. I realized I want to tell my brother what's going on, to coordinate whatever we want to do. The every tool to communicate I could use was not really secure, not encrypted. It was not safe to use them. So I thought, it could be a good idea to actually come up with a decently encrypted messaging app.
Das hat er in einem seiner seltenen Interviews dem US-Medienmacher Tucker Carlson erzählt.
Es ist eine gute Geschichte, muss man sagen.
Ja, die klingt mega. An ihr gibt es aber wirklich auch dicke Zweifel, die Stabschef im Kreml geschickt haben soll. Und in dieser Mail soll er schreiben, dass er schon seit Jahren mit dem Inlandsgeheimdienst FSB und dem Innenministerium zusammenarbeitet oder zusammengearbeitet hat.
Okay.
Und er schreibt wohl in der Mail, dass sein Unternehmen die Daten, also von den V-Kontakte-NutzerInnen, weitergebe. Also beispielsweise IP-Adressen, Handynummern. Aber man muss dazu sagen, Pavel Durov, der hat später bestritten, dass diese Mail von ihm stammt.
Okay, also wild irgendwie. Mhm. Jedenfalls entwickelt er dann Telegram.
Also zunächst arbeitet er noch weiter für V-Kontakte, verlässt das Unternehmen dann aber später und verkauft seine Anteile für geschätzt 400 Millionen Dollar an einen Oligarchen. Also ziemlich gutes Geschäft. Mhm. Und mit seinem Bruder und ein paar anderen entwickelt er dann in der Zeit Telegram. Unter anderem von Berlin aus, später geht's nach Singapur, nach London, nach Dubai. Und seitdem inszeniert sich Pavel Durov so als völlig unabhängiger, unbeugsamer Weltbürger, immer frei unterwegs.
You know, to put it simply, it doesn't matter how many other messaging apps are out there, if all of them suck.
Und Pavel Durov gibt immer wieder das Versprechen, hier seid ihr sicher, bei Telegram liest niemand mit.
Also ein Messenger-Dienst, der nicht suckt, der sicher ist, wo Free Speech möglich ist und wo die hin und her geschickten Nachrichten und Daten absolut sicher sind. Das ist also die Gründungsidee. Und das ist auch das, was Durov heute immer noch betont. Aber stimmt das überhaupt? Das habe ich Anna Biselli gefragt. Sie ist Co-Chefredakteurin bei der Nachrichtenplattform netzpolitik.org, die sich ganz viel mit dem Thema digitale Freiheitsrechte beschäftigt. Und nutzt du Telegram?
Ja, ich nutze Telegram, um mit meiner Heizung zu kommunizieren.
Okay, ja, damit habe ich nicht gerechnet mit der Antwort.
Ja, wir messen so ein bisschen, wie sich unsere Heizung verhält und haben einen Telegram-Bot, weil das technisch am einfachsten war. Das ist meine Kommunikation mit Telegram tatsächlich privat, um wirklich zu kommunizieren mit Menschen und nicht mit meiner Heizung, nutze ich das nicht.
Privat setzt Anna auf Signal. Wie schätzt sie das ein? Also ist dieser Mythos um Telegram als der sichere, anonyme Messenger-Dienst so haltbar?
Ich glaube auf jeden Fall nicht so, wie er den aufgebaut und kultiviert hat. Das heißt, ne, zum einen eben Gruppenchats sind in Telegram nicht verschlüsselt. Bei privaten muss man es erst aktivieren. Das heißt, wenn man wirklich sicher kommunizieren will und vertraulich kommunizieren will, würde ich sagen, stimmt das überhaupt nicht. Ein Punkt, den er natürlich hat, ist, Telegram wird ja auch von vielen Menschen in autoritären Staaten benutzt, um sich zu organisieren, um Proteste zu organisieren oder auch um sich überhaupt zu informieren. Wir haben da Medien in Ländern, wo es keine Pressefreiheit mehr gibt, bei denen Telegram eigentlich ihr Hauptausspielkanal ist. Das heißt, da stimmt das noch so ein bisschen für diese Gruppen. Aber ansonsten würde ich sagen, zieht eben dieses Image in Ländern, die jetzt vielleicht nicht gerade so autoritär regiert sind und wo Leute sich vor allem unterdrückt fühlen, zieht natürlich viele Leute an, die da entsprechende Gruppen aufmachen oder meinen, sie können da Botschaften verbreiten, weil Durov eben auch gesagt hat, ne, wir arbeiten irgendwie nicht mit den Behörden, indem wir ihnen Nutzerinnendaten geben, was auch nicht mehr ganz stimmt, wie wir mittlerweile wissen. Aber das ist natürlich attraktiv für entsprechende Zielgruppen.
Lass uns das vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln. Also was würdest du sagen, sind wirklich die Vorteile von Telegram?
Ich finde, es gibt bei Telegram jetzt keine Vorteile, die andere Messenger nicht auch oder besser haben. Das heißt, da sind zumindest für Menschen, die hierzulande leben, sind die eigentlich nicht da. In manchen Ländern ist eben Telegram einer der wenigen Messenger, die nicht gesperrt sind und vielleicht dann eben auch einer der wenigen, die für Menschen überhaupt noch benutzbar sind. Und da kann es dann eben sein, ne, wenn es mehr oder weniger die einzige Kommunikations- und Organisationsmöglichkeit ist, dann hat es natürlich auch eine totale Berechtigung, dass Leute das dann auch benutzen, um Protest zu organisieren, um sich zu informieren.
Das heißt, dafür würdest du sagen, ist es nach wie vor in verschiedenen Ländern wichtig?
Ja, ich glaube, da hat es tatsächlich in vielen Ländern einen wichtigen Stellenwert, was dann eben vor allem daran liegt, dass andere Sachen da nicht erreichbar sind.
Jetzt hast du schon ein paar Nachteile von Telegram angesprochen und denen, wo ich glaube, dass ganz, ganz viele denen auch gar nicht irgendwie kennen, dass Chats eben standardmäßig überhaupt nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das ist ja total krass eigentlich.
Ja, vor allem bei dem Image ist es total krass und in der heutigen Zeit, also eigentlich so in der Zeit nach Snowden, ne, so eigentlich haben wir 2013 irgendwie plötzlich sehr viele Anbieter angefangen, standardmäßig Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation anzubieten und es ist auch für mich persönlich unbegreiflich, warum das bei Telegram eben noch nicht so ist. Ich meine, manchmal hört man sowas, ja, dann sollen irgendwie die Nutzerinnen mehr Komfort haben, wenn sie beispielsweise ein Gerät wechseln, weil dann können sie ja gleich irgendwie auf ihre Nachrichten wieder zugreifen. Aber ich finde, das ist überhaupt kein Grund, sie da einer Gefahr auszusetzen, dass ihre Kommunikation unverschlüsselt ist, gerade wenn das eben von Menschen in Staaten genutzt wird, die autoritär regiert sind. Und auch wenn Telegram beispielsweise sagt, ne, wir selber geben die Daten nicht raus, das ist jetzt keine Garantie dafür, dass sich nicht irgendwann mal, sei es ein gewöhnlicher Krimineller oder eine Regierungsbehörde in die Infrastruktur hackt und dann eben alle Nachrichten auf dem Präsentierteller hat.
Und warum ist Pavel Durov jetzt in Frankreich festgenommen worden?
Es gibt sehr, sehr viele Vorwürfe gegen Durov in Frankreich. Das heißt, es gibt so eine Liste, die dann veröffentlicht wurde von der Staatsanwaltschaft, was ihm alles vorgeworfen wurde. Da steht so ein ganzer Blumenstrauß an Zeug drauf. Da steht unter anderem drauf, dass sie ihm Beihilfe zu diversesten Straftaten vorwerfen. Sowohl Dinge wie eben die Verbreitung von Darstellungen von Kindesmissbrauch, als auch Betrug, als auch Betäubungsmittelhandel. Das heißt, diese ganzen Kriminalitätsfelder, die man so auf Telegram finden kann, dafür wird ihm Beihilfe vorgeworfen. Was ihm auch vorgeworfen wird, dass er eben nicht mit Behörden kooperiert im Rahmen der theoretischen gesetzlichen Verpflichtungen. Das heißt, dass er beispielsweise in Fällen, wo in Frankreich Behörden dafür das Recht hätten, dass er ihnen keine Daten rausgibt oder dass er vielleicht auch Postings nicht moderiert und löschen lässt.
Und das bedeutet, auf Telegram werden eben, also dadurch, dass ja alle möglichen Menschen da unterwegs sind, aber auch eben Kriminelle, dass auch Kinderpornografie da irgendwie verbreitet wird. Die Tatsache, dass Telegram das zu wenig löscht, zu wenig moderiert, ist eben dieser ganz zentrale Vorwurf, dass da nicht genug gemacht wird, um auch kriminelle Machenschaften sozusagen dagegen was zu tun.
Genau, die Logik dahinter ist eben zu sagen, er stellt quasi diese Plattform bereit, diesen Dienst, und eben mit diesem Dienst begehen Menschen diese Straftaten, verabreden sich zu diesen Straftaten, und deshalb wird ihm da Beihilfe vorgeworfen und er tut eben nicht besonders viel und nicht besonders systematisch was dagegen.
Und das macht er aber sehr bewusst, oder?
Das passt zu dem Image, das er sich aufgebaut hat, aber so richtig bewusst, also ich finde es total schwer zu erkennen, ob es da irgendeine Systematik gibt, weil es ist ja nicht so, als würde Telegram niemals irgendwelche Postings oder Inhalte löschen. Das heißt, wir hatten das ja auch in Deutschland während dieser ganzen Corona-Protestzeit. Da waren ja auch sehr viele Corona-Leugnerinnen auf Telegram unterwegs und da wurde ja auch nie was gelöscht, auch wenn das Ganze irgendwie so den legalen Rahmen verlassen hat, bis dann plötzlich irgendwann Telegram, glaube ich, den Kanal von Attila Hildmann, diesem Verschwörungskoch, da gelöscht hat, wo sich dann auch alle gefragt haben, so okay, aber warum denn jetzt und warum ausgerechnet diesen Kanal? Auf der anderen Seite beispielsweise islamistische Terrorpropaganda wird auf Telegram schon relativ lange, relativ häufig gelöscht. Da gibt es auch Zusammenarbeit mit Europol. Und das ist total komisch einfach, weil man auf der einen Seite schon eine langjährige Kooperation hat in bestimmten Bereichen und in anderen Bereichen wird dann manchmal was gemacht. Vielleicht, wenn sich dann die Schlinge zu eng zieht oder wenn man doch denkt, ja, jetzt müsste man denen mal irgendwas hinwerfen, um so wieder aus der Schusslinie zu geraten. Aber so eine richtige, ja, ein richtiges System lässt sich da definitiv nicht erkennen.
Und man kann aber insgesamt schon sagen, dass Telegram da eben weniger macht als andere Messenger-Dienste, wie zum Beispiel WhatsApp.
Genau, Telegram macht da definitiv weniger und ist definitiv auch für die Behörden nicht zuverlässig. Das heißt, das ist, glaube ich, was die Behörden total annervt, was auch ziemlich gut nachvollziehbar ist, dass man sagt, okay, man hat die lange Zeit auch überhaupt nicht erreicht. Ich meine, da gab es ja diese Posse eigentlich in Deutschland drum, dass man irgendwann 2021, glaube ich, gesagt hat, okay, wir versuchen denen jetzt mal irgendwie einen Brief zuzustellen, weil sie sich irgendwie nicht an die Pflichten aus dem damals noch geltenden Netzwerkdurchsetzungsgesetz gehalten haben. Und dann hatte man erstmal Mühe, denen überhaupt irgendwas zuzustellen, weil sie irgendwo in Dubai saßen, aber da war irgendwie auch keiner auffindbar. Und dann wusste man gar nicht irgendwie, okay, wo bringen wir jetzt unser Papier hin, um denen zu sagen, dass wir doof finden, was sie tun. Und jetzt gibt es immerhin irgendwie einen Zustellbevollmächtigten, heißt das. Das heißt, jemand, der Post entgegennehmen kann auf EU-Ebene.
Ah,
zumindest findet man eine Adresse. Ich habe noch nicht versucht, einen Brief zuzustellen, aber
ja.
Aber eben ist es super schwer greifbar. Es ist jetzt nicht so wie im Sinne von, ich habe, weiß ich nicht, bei den üblichen anderen großen Plattformen, bei Facebook, Instagram und Co., habe ich eine klare E-Mail-Adresse, an die ich mich wenden kann und da kommt dann im besten Fall auch eine Antwort oder eine Behörde hat extra Ansprechpartner drin. So ist es bei Telegram definitiv nicht. Sowohl nicht für die Behörden, aber auch nicht für die Nutzerinnen.
Wenn man jetzt sieht, dass Telegram auch vielleicht gar nicht so anonym und so sicher ist, wie dieser Mythos das suggeriert, was glaubst du, warum stirbt dieser Mythos aber trotzdem nicht? Warum denken trotzdem immer noch viele, ah ja, ist ja eine sichere App?
Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass man meiner Meinung nach so ein Versagen von üblicher Strafverfolgung hat bezüglich der Dinge, die auf Telegram passieren. Das heißt, wir sehen zum Beispiel in Deutschland die Situation, dass ja in den Telegram-Gruppen irgendwie teilweise sehr viel gehetzt wird und teilweise werden da auch Morddrohungen ausgesprochen. Und das sind teilweise Dinge, die kann man ganz offen beobachten, weil manchmal diese Chatgruppen öffentlich sind und gar nicht mal privat. Und ich glaube, es passiert noch sehr wenig dafür. Das heißt, da sollte, glaube ich, mehr passieren, dass die Menschen sich nicht mehr so sicher fühlen, wenn sie da Hass und Hetze verbreiten und wenn sie da eben sich zu Straftaten verabreden.
Also, Anna sagt ganz klar, das Image, das Durov um Telegram immer bemüht, das hält der Realität nicht wirklich stand. So sicher und verschlüsselt ist der Dienst gar nicht. Aber ein bestimmtes Image aufzubauen, das scheint Pavel Durov ziemlich wichtig zu sein. Auch bei sich selbst. Martin Schütz aus dem Unboxing-News-Team nochmal. Wie sieht das bei ihm denn selber aus?
Er gibt sich immer ziemlich bescheiden, muss man sagen. Also gibt kaum mehr Interviews und in der Regel ist er schwarz gekleidet, hat schwarze Sneaker an.
For me, my number one priority in life is my freedom. And once you start buying things, it will tie you down to a physical location.
Sein Vermögen wird mittlerweile auf über 15 Milliarden Dollar geschätzt und er hat auch eine eigene Kryptowährung entwickelt. Aber er verzichtet weitestgehend auf Inszenierung seines Reichtums. Also auch bei Insta sieht man eigentlich keinen übertriebenen Luxus.
Und der Privatjet war auch nur geliehen.
Der war geliehen, soweit ich das verstanden habe, mit einem gemieteten Flugzeug unterwegs, ja.
Okay, also kein übertriebener Luxus auf Instagram. Was sonst?
Also offensichtlich gibt es bei ihm einen Hang zur Inszenierung in der Natur und dann auch gerne mit freiem Oberkörper, zugegebenermaßen einem sehr durchtrainierten Oberkörper. Also man sieht ihn beim Yoga, ne, irgendwo in der Wüste, wenn er in der Badewanne voller Eiswasser sitzt. Da braucht Pavel Durov einfach niemals ein Shirt, außer er reitet durch die Wüste in seiner Wahlheimat Dubai, dann trägt er ein schwarzes Hemd.
Okay, also so eine Art bescheidener Gegenentwurf zu Elon Musk oder Jeff Bezos.
Ja, wirkt ein bisschen so. Er beteiligt sich halt offensichtlich auch nicht an irgendwie so einem Wettrüsten von Superreichen, wer jetzt die größere Yacht hat und hat öffentlich auch jetzt nicht unbedingt das politische Sendungsbewusstsein, wie das Elon Musk hat.
Und wie positioniert er sich so?
Also Pavel Durov will als das angesehen werden, wofür aus seiner Sicht auch Telegram steht.
We definitely don't want to be a player. We want to be a neutral platform that is impartial and, you know, doesn't take any side.
Pavel Durov betont immer wieder, was für ihn wichtig sei, nämlich dass er frei leben und frei seine Meinung äußern kann und dass Telegram genau das auch leiste im Vergleich eben zu anderen Plattformen.
Und was ist so über sein Privatleben bekannt, außer dass er sehr durchtrainiert auch ist?
Also als kleiner Junge ist er mit seiner Familie von St. Petersburg nach Turin umgezogen, weil sein Vater da einige Jahre gearbeitet hat. Mhm. Mit 8 Jahren, 1992, ging es dann zurück nach Russland. Und der Guardian schreibt, dass Durov damit prahlt, dass er weltweit mehr als 100 Kinder habe, die aber aus Samenspenden entstanden seien, weil er das als seine Bürgerpflicht ansehe.
Möglichst viele Kinder per Samenspende.
Ganz genau. Mhm. Und viel mehr Persönliches ist dann ehrlicherweise auch über ihn nicht bekannt.
Das heißt, er ist dann in gewissen Teilen auch irgendwie ein bisschen vorsichtig.
Das wirkt so, ja.
Du sagst, eigentlich wohnt er in Dubai. Gibt es denn Infos, warum er dann nach Frankreich geflogen ist, obwohl da ja offensichtlich ein Haftbefehl gegen ihn vorlag?
Darüber gibt es ehrlicherweise nur die wildesten Spekulationen. Pavel Durov hat mehrere Staatsbürgerschaften, unter anderem die von St. Kitts und Nevis. Das ist ein winzig kleiner Inselstaat in der Karibik. Mhm. Aber seit 2022 hat er auch den französischen Pass. Und er hat auch seinen Namen ändern lassen in Paul Durov.
Oh.
Und das hat in Frankreich schon länger für Fragen gesorgt. Also nicht der Name, sondern weil er sehr schnell den französischen Pass bekommen hat. Normalerweise dauert das ungefähr 5 Jahre, bis man es beantragt und dann bekommt. Und er hat ihn deutlich schneller bekommen. Und die NZZ berichtet, dass Paul Durov sehr überrascht gewesen sein soll über seine Festnahme, weil angeblich ein Treffen mit Präsident Macron in Paris angestanden haben soll, weswegen er angereist ist. Man muss aber dazu sagen, Präsident Macron dementiert das, weil er zu dem Zeitpunkt gar nicht in Paris war.
Warum sollte sich Macron überhaupt mit Durov treffen?
Weil sie das in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht haben, auch zum Abendessen. Macron trifft sich wohl immer wieder mal mit Tech-Unternehmern wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg. Mhm.
Wie geht's jetzt weiter mit Pavel Durov oder Paul Durov und Telegram? Was glaubt Anna von netzpolitik.org?
So ein bisschen Glaskugel lesen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich jetzt irgendwie deshalb was ändert. Und ich glaube, das wird jetzt auch noch sehr lange dauern. Durov wurde am Samstag in Gewahrsam genommen. Mittlerweile ist er wieder gegen eine sehr hohe Kaution von 5 Millionen Euro auf freiem Fuß, muss aber in Frankreich bleiben und sich da regelmäßig melden. Und man hat jetzt eben diese Ermittlungen gestartet anhand dieser Vorwürfe. Und es wird noch eine ganze Weile vergehen, bis klar wird, okay, kommt es da denn wirklich dann zu einer konkreten Anklage? Wird das fallen gelassen? Was davon passiert eigentlich? Und was sind denn die Konsequenzen für Telegram? Also nur weil ich, also in Anführungszeichen, nur weil ich den Chef und Posterboy von diesem Messenger-Dienst gerade belange, heißt das ja nicht, dass der Rest im Hintergrund nicht weitergeht. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Und es wird sicherlich noch spannend, was da genau dann passiert.
Das war Unboxing News. Das Team heute: Martin Schütz, Sandra Döter, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Lasst uns gerne ein paar Sterne da, wenn euch Unboxing News gefällt. Bis ganz bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.